Und es hat ja eine ordentliche mediale Berichterstattung auch darüber gegeben, dass Kommunikationsmittel der künstlichen Intelligenz auch in die politische Kommunikation einzubinden. Und das war ein Versuch und das haben wir probiert und das haben wir letzten Endes dann auch umgesetzt, indem wir den ersten politischen Avatar Österreichs geschaffen haben.
Jakob Grüner beschäftigt sich täglich mit Gesetzen. Zum einen als Rechtsanwalt und zum anderen als Abgeordneter zum Nationalrat. Da ist er mehr oder weniger täglich dabei, wenn neue Gesetze beschlossen werden. Und im Gespräch sprechen wir eigentlich mal über seinen Werdegang, über rechtliche Aspekte. Hinzu kommt ein KI-Avatar, der ihn auf Social Media unterstützt. Aber auch über die Bürokratie und was es bedeutet, Bürokratie abzubauen und was wir selbst dafür tun können und warum er glaubt, dass wir so viel Bürokratie haben. Es sind spannende Aspekte dabei. Er verbindet zwei Welten, die rechtliche und natürlich auch das unternehmerische, aber auch die politische Brille. Und genau das macht es so spannend. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Jakob Grüner.
Ist das Leben fair, Jakob? Das Leben ist fair, ja. Vielleicht kann ich es ein bisschen relativieren. Man kann sich nicht immer aussuchen, wann und wo man auf die Welt kommt und in welche Umgebung man eingebettet ist. Aber grundsätzlich bietet das Leben jedem Menschen Chancen und der Mensch muss sie selbst nutzen. Aber es gibt natürlich unterschiedliche, ja, je nach Herkunft und Kaste, sage ich einmal, Möglichkeiten. Also insofern ist vielleicht ein bisschen relativiert, wenn ich sage, das Leben ist fair, aber grundsätzlich hat jeder Mensch Chancen.
Welche Chancen haben sich bei dir ergeben im Leben?
Ich habe das Glück, einmal da geboren zu sein, wo ich geboren wurde, im Herzen von Europa. Das ist einmal Glück. Wir leben in Wohlstand und Frieden und in einem Rechtsstaat. Und jeder kann sich dem Grunde nach mit wenigen Ausnahmen so benehmen und so entwickeln, wie er möchte. Das ist einmal das Glück. Das zweite Glück ist, dass ich in einem geborgenen Familienumfeld aufgewachsen bin und auch familiär dieses Glück im Erwachsenenalter wiedergefunden habe und selbst eine Familie gründen durfte.
Wie hat sich die Chance ergeben zur Anwaltei?
Offen gesagt, ich weiß den Zeitpunkt nicht, wann ich genau entschieden habe, Jus zu studieren. Aber ich glaube, ich wollte schon sehr früh Anwalt werden. Glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jedenfalls ergeben das auch so ein bisschen Schul- und Klassenzeitungen von damals, wobei mein Blick auf die Anwaltei damals sicher verklärter war, als die Realität dann ist. Aber ich glaube, ich wollte sehr früh Anwalt werden. Ich wollte nicht in die Fußstapfen meines Vaters treten, der eher im betriebswirtschaftlichen Bereich angesiedelt ist und war, sondern ich wollte mich mit dem Recht als solches beschäftigen und deswegen habe ich nach der Schule auch begonnen, Jus zu studieren. Und dann ist eines zum anderen gekommen.
Das heißt, vorher wahrscheinlich in der Kanzlei, oder? Also Abschluss Jusstudium und dann Gerichtspraktikum und dann direkt in der Kanzlei, große Kanzlei, kleine Kanzlei?
Ja, ich habe in Innsbruck studiert, Jus, und habe auch noch Wirtschaftsrecht studiert als Zweitstudium und noch Ende des Studiums bin ich in eine kleine Innsbrucker Kanzlei gegangen als Konzipient, Rechtsanwaltsanwärter. Nach Abschluss des Studiums braucht man 5 Jahre Ausbildungszeit, um sich als Anwalt eintragen zu lassen. Dazu gehört die Gerichtspraxis. Ich war im Sprengel vom OLG Innsbruck tätig als Praktikant. Die Praxis beim Rechtsanwalt und anderen, aber ich habe es beim Rechtsanwalt gemacht. Und die Rechtsanwaltsprüfung. Das habe ich sozusagen alles in Innsbruck erledigt, in einer kleinen Kanzlei. Ich durfte da sehr viel lernen, war sehr viel am Gericht, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Als junger Konzipient in eine sogenannte Wald- und Wiesenkanzlei zu kommen, ist ja ein Glück, weil man mit sehr vielen Rechtsgebieten zu tun hat und ich glaube, eine gute Ausbildung und eine Breite bekommt. Ich habe dann nach der Rechtsanwaltsprüfung aber auch noch die Richteramtsprüfung als Ergänzungsprüfung gemacht, weil mir es auch wichtig war, sozusagen die andere Seite zu kennen. Das Recht sprechen und Recht vertreten ist ja völlig was anderes. Dann die Ergänzungsprüfung noch gemacht. Und quasi am Ende meiner Ausbildungszeit hat es mich dann doch noch nach Wien gezogen. Ich wollte dann schon noch in eine Großkanzlei, in eine klassische Wiener Wirtschaftskanzlei, und darum bin ich dann am Ende der Ausbildungszeit dann auch noch nach Wien gegangen und war dort noch einige Monate Konzipient und habe mich dann in Wien als Rechtsanwalt eintragen lassen. Damals mit Neugeborenen und frisch verheiratet, so sind wir nach Wien. Frisch verheiratet stimmt nicht ganz, da waren wir schon 2 Jahre verheiratet, aber auf jeden Fall mit der neugeborenen Tochter sind wir nach Wien gegangen und war eine gute Entscheidung.
Was ist so der größte Perspektivenwechsel, den du erfahren hast vom Rechtsanwalt zum Richter? Weil du gesagt hast, du hast ja die Ausbildung oder die Prüfung gemacht, um einfach beide Seiten kennenzulernen. Was ist da aufgefallen?
Ja, zur Erklärung, ich habe die Ergänzungsprüfung zum Richteramt gemacht. Also sozusagen die Prüfung am Oberlandesgericht abgelegt. Ich habe aber nie als Richter selbst gearbeitet. Aber ich war und aktuell und jetzt auch wieder bin sehr gerne und viel am Gericht und verhandle auch sehr gerne. Die Arbeitsweise und die Sichtweise ist eine völlig andere. Der Rechtsanwalt vertritt die Interessen des Mandanten bedingungslos. Ist natürlich immer eine Stilfrage, wie weit geht man, was sagt man und was nicht. Speziell in der Strafverteidigung hat man ja sehr viele Beschuldigtenrechte sozusagen. Und da geht das oft sehr weit. Im Zivilrecht ist ein bisschen anders. Aber man vertritt immer die Rechte des Mandanten bedingungslos und versucht dort das Beste zu erreichen. Und als Richter ist man der Objektivität verpflichtet. Da muss man mitunter entscheiden, wer sagt jetzt die Wahrheit oder wer ist glaubwürdiger oder auf welche Seite kann man sich denn schlagen, was gibt es Recht her. Jeder Fall ist unterschiedlich zu entscheiden, aber da bin ich zur Objektivität verpflichtet, was ich als Rechtsanwalt nicht bin. Das sind zwar völlig unterschiedliche Berufe in Wahrheit, also gleiche Spielwiese, aber unterschiedliche Sichtweisen.
Wie findet man den Stil, wie weit man geht und wie man seinen Klienten oder seine Klientin vertritt?
Also definitiv in der Ausbildung, sowas lernt man oder kann man lernen, und da ist wichtig, dass man gute Ausbildungsanwälte hat. Das ist einmal sicher das Wichtigste. Man lernt an den Mandanten anhand des Jobs selbst auch sehr viel, weil so wie jeder Dienstleistungsberuf und auch andere Berufe, man ist immer so gut, wie die Erfahrung ist und was die Erfahrung hergibt. Also man lernt durch Mandanten sehr viel. Aber wie weit man geht oder welche Strategie man fährt, ist sicher oft auch eine Charakterfrage. Es gibt solche Anwälte und solche Anwälte. Heißt nicht, dass der eine besser ist wie der andere. Es sind auch die Fälle unterschiedlich. Es gibt durchaus Fälle, wo es gescheiter ist, da nehme ich einen Anwalt mit Stilrichtung A und dort nehme ich einen Anwalt mit Stilrichtung B. Fälle sind unterschiedlich, aber es ist eine Typen- und eine Charakterfrage. Vielleicht eine Altersfrage, eine Generationsfrage, eine Lokalfrage, also je nachdem, aus welcher Region man kommt natürlich auch. Und das alles in Kombination macht einem zu dem Anwalt, der man dann ist oder wird oder vielleicht sogar sein will.
Wie ist dein Stil?
Ich möchte gerne Dinge lösen. Und ich glaube, ich löse auch sehr viele Dinge. Das ist mir das Wichtigste. Streitigkeiten des Streitenwillens, dafür bin ich nicht zu haben, außer es ist notwendig. Also ich streite sehr gern, wenn es einen Sinn macht. Wenn es jetzt wirklich darum geht, ein Recht zu erkämpfen. Und da kämpfe ich auch bedingungslos und auch mit gebotener Energie und Schärfe, aber nicht des Honorarwillens. Und genauso sage ich es auch. Also es sind sehr viele Rechtsstreitigkeiten vermeidbar. Und oftmals ist sicher so, dass Rechtsstreitigkeiten besser nicht vor Gericht ausgetragen werden sollten. Insbesondere dann, wenn es nicht wirtschaftlich ist, beziehungsweise wenn es für beide Seiten nicht wirtschaftlich ist. Und da macht es keinen Sinn, da gibt's auch andere Kollegen, die das dann gerne machen und auch sehr gut machen. Da bin ich dann der falsche Ansprechpartner. Heißt aber nicht, und das möchte ich betonen, ich bin viel gern und sehr gerne am Gericht und streite sehr gerne, aber nur dann, wenn es auch einen Sinn macht. Ich glaube, dass ich einen lösungsorientierten und modernen Ansatz habe. Und das ist sicher ein Generationenthema. Ich habe Studienkolleginnen und Kollegen, glaube ich, die ähnlich ticken wie ich, wo es jetzt nicht darum geht, möglichst viele Akten, Papierchen und Schriftsätze zu produzieren, sondern möglichst schnell ein gutes Ergebnis zu erreichen und dann wieder Zeit für andere Themen zu haben. Ich glaube, dass ich so bin, beziehungsweise ich hoffe, dass ich so bin und dass das die Mandanten auch so wahrnehmen.
Wie schafft man Lösungsorientierung? Also was ist der erste Ansatz und wie gelingt auch dieser Umgang, immer lösungsorientiert und nicht problemorientiert zu sein?
Zuhören. Mandantinnen und Mandanten sind oft in schwierigen Situationen. Sie kennen oft die Rechtsgrundlagen oder die Konsequenzen von Aussagen nicht oder was dahinter steht. Und das muss man gut einordnen können. Aber insbesondere zuhören. Es ist nicht immer das, was ein Mandant einem sagt, was er möchte, auch das, was er tatsächlich möchte. Also man muss immer alles sehr hinterfragen. Und im Verlauf der Zeit kommt man dann oft drauf, dass vielleicht doch etwas anderes gewollt ist oder gewünscht ist. Und dann muss man dementsprechend seine Strategie anpassen. Insofern kommt man durch gute Kommunikation vielleicht zu einem starken Lösungsansatz. Das ist vielleicht das Erste. Und das Zweite, niemand, das passiert natürlich, aber niemand geht zu einem Dienstleister, das muss jetzt kein Anwalt sein, es kann auch ein anderer Dienstleister sein, niemand geht zu einem Dienstleister, um zu hören, warum etwas nicht geht. Die Leute kommen zu einem, weil sie es gelöst haben wollen. Deshalb ist mir der Lösungsansatz sehr wichtig. Und was mir immer wieder auffällt, täglich beinahe, Qualität und Wissen braucht jeder Rechtsanwalt. Das ist klar, es gibt bessere und schlechtere und insbesondere aber Erfahrung. Aber es hängt oft einfach an dem Timing, am richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Strategie, oft auch an der Empathie, wie man mit dem Gegner spricht, zwischenmenschlich, zwischen die Zeilen, ein Telefonat, eine Nachbesprechung, den Menschen auch auf der Gegenseite zu sehen und versuchen zu verstehen, auch wenn ich seine Meinung nicht teile, macht manches Mal vieles einfacher. Das heißt, am Ende des Tages ist Kommunikation das A und O, auch im Anwaltsberuf.
Ich habe mal von einer Juristin gehört, dass eigentlich die Aufgabe von einem Anwalt oder einer Anwältin ist, einfach immer Fehler zu suchen bei anderen. Nimmst du das auch so wahr?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Oft proaktiv nehme ich richtige Positionen der Gegner auf, um dann natürlich für den eigenen Mandanten Vorteile zu verschaffen, indem ich einen verständnisvollen Boden in Gesprächen zu erreichen. Gelingt natürlich nicht immer und oft macht es natürlich auch keinen Sinn, aber also das kann ich jetzt nicht bestätigen. Wobei es natürlich durchaus Fälle gibt und solche Fälle habe ich auch, wo Kommunikation auch nichts mehr bis gar nichts bringt, wo man dann eh nur noch schauen kann, wie fahre ich da möglichst scharf hinein und mache dem Ganzen ein Ende. Solche Fälle gibt es auch, aber das sind nicht die Normalfälle.
Wie kann man sich dich als Jakob Grüner vorstellen, wenn du streitest? Weil du bist ja eigentlich eine sehr ruhige Person, also so nehme ich dich wahr. Kann man dann wirklich davon ausgehen, dass du richtig ein Streitgespräch führst?
Jetzt muss ich lachen. ich kann schon laut werden. Ich ertappe mich auch regelmäßig dabei, dass ich es werde. Oft auch bewusst. Ich beende auch Termine oder werfe Leute aus Termine raus, also wie jeder andere auch. Das kommt schon vor. Aber ja, vom Naturell her bin ich vielleicht ein ruhigerer Typ, aber vielleicht ist das auch ein Vorteil. Es ist natürlich auch eine Art Täuschung. Könnte es sein, sage ich einmal. Ich weiß mich schon zu wehren.
In was für einem Bereich bist du eigentlich tätig?
ob meines Vorberufs, ich war ja nach meiner Ersteintragung als Rechtsanwalt auch in einem anderen Bereich tätig, mache ich gerne und viel Verwaltungsrecht, öffentliches Recht und hauptsächlich, und da ist meine Leidenschaft drinnen, Immobilienrecht, alles, was mit Immobilien zu tun hat, Wohnrecht, Bauträgerrecht, Immobilienentwicklung, Raumordnung, Denkmalschutz, also die ganze Kiste bis hin zu ganz normalen Vertragsrecht mache ich sehr viel, sehr regelmäßig und auch sehr gerne. Und ein paar ausgewählte Rechtsgebiete dann noch und andere Rechtsgebiete arbeiten meine Kolleginnen und Kollegen im Büro ab, soweit wir sie annehmen, beziehungsweise meine Kanzleipartnerin.
Immobilienrecht, warum ist da die Leidenschaft? Also was macht Immobilienrecht so speziell?
Man würde es nicht glauben, auch da kann man gut streiten. Na, im Immobilienrecht, am Ende des Tages verkauft man auch dort Produkte, aber Sichtbares. Immobilienrecht lässt auch viel Kreativität zu, sei es jetzt beim ganz normalen Kaufvertrag, den man selbstverständlich Copy-Paste machen kann, wie jeder andere auch, Name, Preis, Adresse austauschen und das war's schon. Nein, auch da, wenn man es ernst nimmt, ist auch da jeder Fall individuell zu betrachten und kann man sehr viel gestalten und abändern und wirtschaftliche Vorteile sich herausholen. Also insofern gefällt mir das Immobilienrecht ganz gut und es hat mir immer viel Spaß bereitet.
Was ist deiner Meinung nach so auch das komplexeste Thema im Immobilienrecht?
Das komplexeste Thema im Immobilienrecht ist die Rechtsprechung im Wohnrecht. Also die richterliche Rechtsfortentwicklung des Gesetzestextes, das diese Materien nicht schwer macht, aber sie so gestaltet, dass man dauernd am Ball bleiben muss und sich dauernd fortbilden muss. Und ansonsten natürlich die Raumordnungsthemen etc. Das sind Themen, wo man Einblicke nicht schaden und man Erfahrung braucht und das jetzt nicht aus einem Lehrbuch 1:1 entnehmen kann.
Welche Rechtsbereiche, denkst du, würde es noch in Zukunft geben? Also wie entwickeln sich die Rechtsbereiche in den nächsten 10 bis 20 Jahren weiter?
Das Recht ist im Fluss und das ist gut so. Ich arbeite täglich mit Gesetzen, verdiene damit mein Geld und freue mich, dass ich jetzt auch am Tisch sitze, wenn Gesetze entstehen als Abgeordneter zum Nationalrat. Deswegen beschäftige ich mich mit der Frage schon, wie wird sich das Recht weiterentwickeln. Das haben wir selbst in der Hand, der Gesetzgeber. Aber am Ende des Tages hängt es von den Herausforderungen der Zukunft ab. Und da kommt einiges auf uns zu, was ich jetzt aber auch positiv bewerten möchte, wo es gilt, in Zukunft Rechtsrahmen und Reglementierungen zu schaffen und aber auch Reglementierungen abzuschaffen. Aber denkt man gerade an den Bereich künstliche Intelligenz, das Zukunftsthema schlechthin. Da ist wichtig, dass wir alle an Bord sind und da auch Antworten auf Fragen haben, die gestern vielleicht noch niemand gestellt hat. Ich habe kürzlich einen Cybercrime und Blockchain Summit in Wien eröffnen dürfen mit Expertinnen und Experten aus ganz Europa und Übersee. Strafverfolgungsbehörden, Techniker, Forensiker, Startups und Großunternehmen der Branche. Und da hatte ich schon ein großes Learning, dass wir mit dem Recht hinterherhängen und dass da einfach viel kommt, wo es auch Anpassungen notwendig sind. Aber ich bin auch überzeugt, dass das auch entsprechend passiert. Wichtig ist nur, dass man nicht zu sehr hinten nachhängt mit der Rechtsentwicklung. Also zur Frage, die Antwort ist, im KI-Bereich wird es die größten Änderungen geben.
Wie sehr hinken wir derzeit hinterher?
Ja, schlicht, dass wir nicht auf alle Fragen Antworten haben. Um ein Beispiel herauszugreifen, digitaler Nachlass. Ich mache laufend Testamente, Nachfolgeplanung, Nachlassverwaltung etc. Berate hier auch, ist insbesondere auch ein Thema, das die Notare und Notarinnen stark betrifft und die auch da stark beratend tätig sind. Jeder weiß, gesetzliche Nachfolge oder testamentarische Nachfolge etc. Aber was ist mit digitalen Werten? Was ist ein Bankguthaben in Bayern oder in Thailand oder in den USA, wenn ich sterbe? Das wird nicht abgerufen vom österreichischen Notar. Da gibt es kein Register, wo das eingetragen ist. Was ist, wenn ich in Blockchain Werten investiert habe? Was ist, wenn ich Bitcoins habe? Was ist, wenn ich ein Guthaben auf PayPal habe, an einem Online-Konto etc.? Wenn ich versterbe, dann ist das, und das weiß niemand, dann ist das Geld nicht greifbar. Beziehungsweise, wenn ich es ins Testament hineinschreibe, was eh selten der Fall ist, weil es viel zu wenig passiert, wie kommt die Verlassenschaft, beziehungsweise der Notar oder der Kurator oder wer auch immer, zu diesen Vermögenswerten? Da gibt es keine Lösung. Es gibt Anbieter, beispielsweise auch ein junges Startup in Innsbruck, das gerade europaweit für Aufsehen sorgt, wie man das lösen kann. Aber de facto ist es ein bisschen ein rechtsfreier Raum. Ja, so würde ich die Frage beantworten. Also da gibt es schon sehr interessante Bereiche.
Wie schnell kann man ein Gesetz ändern, erlassen, neu erschaffen und vor allem auch normalerweise Gesetze, also so habe ich es verstanden, sind ja da, um immer den Schwächeren zu schützen. Wer ist eigentlich der Schwächere bei der KI? Also wie fasst man das damit ein bei den neuen Gesetzen in Zukunft?
Der Schwächere bei der KI, also ich glaube, der Mensch muss immer im Mittelpunkt stehen und das Wertefundament der modernen Zivilisation, das vielleicht vorausgeschickt. Also das gilt es zu erhalten bei allen Möglichkeiten. Und noch einmal, ich sehe das sehr positiv, die uns die KI jetzt schon bringt und in Zukunft bringen wird. Das sind die Dinge, auf die man schauen muss. Und zur Frage, wie schnell lässt sich ein Gesetz ändern? Ich habe einige Jahre von Wien ausgehend, bevor ich dann Büroleiter des Landeshauptmanns war, in Wien für das Land Tirol gearbeitet und habe mich in Gesetzwerdungsprozesse eingebracht, in der Logistik. Ich war für das Land Tirol in Wien tätig und habe in frühen Stadien, wenn Gesetze entstehen, versucht mitzusprechen, indem ich zuerst die Personen kennengelernt habe, die Beamtinnen und Beamten in den Ministerien, bis hin auch zu den politischen Büros aller Parteien, und ich dann da oder dort auch einfach mit am Tisch sein durfte und mich eingebracht habe. Freilich mit Unterstützung auch des einen oder anderen Verfassungsrechtlern, den ich dann bewusst und abgestimmt mit meinem Arbeitsgeber eingebunden habe. Und da habe ich kennengelernt und gesehen, wie der Staat funktioniert und wie die Prozesse laufen. Ich sitze ja jetzt im Nationalrat, eine völlig andere Aufgabe wie die, von der ich jetzt gerade gesprochen habe. Meine Aufgabe war, mich einzubringen in einer Phase auf Regierungsebene, bevor das Gesetz im Ministerrat beschlossen wird. Also eine Vorphase, also lange bevor es ins Parlament kommt. Und da kann ich schon mitnehmen, mitunter, wenn es notwendig ist oder entsprechende Mehrheiten oder Notwendigkeiten vorhanden sind oder man entsprechend zu agieren hat, reagieren hat auf bestimmte Situationen, dann kann ein Gesetz sehr schnell entstehen, zustande kommen und beschlossen werden. Es gibt natürlich, die Verfassung gibt uns bestimmte Fristen und Formalien vor, das ist klar. Aber mitunter kann es auch schnell gehen und mitunter kann es auch ewig dauern, weil einfach so viele Interessenvertreter und Personen und Einrichtungen am Ende des Tages auch mitsprechen, was auch gut ist. Am Ende des Tages, spätestens im Rahmen der öffentlichen Begutachtung, ist auch die Bevölkerung eingebunden. Also Gesetzeswerdungsprozesse können auch sehr lange dauern. Das ist, die Frage kann man nicht einfach beantworten. Ich glaube, das ist bei jeder Materie ein bisschen unterschiedlich. Und je komplexer die Materie und je weitreichender, umso länger dauert es auch im Regelfall.
Wie kam die Entscheidung zustande, in die Politik zu gehen und wie wurde das auch familiär abgestimmt? Also du hast ja gesagt, du bist ja Vater, Ehemann, Anwalt und Politiker und wie schafft man das?
Jetzt kommt wahrscheinlich die Folgefrage, wie sich das dann alles ausgehen kann zeitlich. Nein, mein Lebensziel habe ich schon erfüllt im Privatleben. Bin verheiratet seit 10 Jahren und habe 2 sehr liebe Kinder. Und mein Berufsziel habe ich insofern erreicht, dass ich Anwalt geworden bin. Das wollte ich auch immer, jetzt bin ich's und bin sehr glücklich. Ich habe mich auch selbstständig gemacht vor 2 Jahren mit einer Kanzlei in Innsbruck. Habe jetzt ein Team, wir sind 5 Leute, eine Kanzleipartnerin und 2 Konzipienten, eine Konzipientin und einen Konzipienten. Wir haben einen schönen Mandantenstamm, also funktioniert alles sehr gut und bin froh, dass ich das auch gemacht habe. Mich hat auch die Selbstständigkeit sehr gereizt. Ich wollte am Ende des Tages nicht angestellter Anwalt sein, sondern selbstständiger Anwalt, um die Dinge so gestalten zu können, wie ich das möchte. Und trotzdem bin ich dann jetzt in der Politik gelandet. Also geplant war das nicht. Es war auch nicht, ich habe auch nicht darauf hingearbeitet. Ich war immer politisch interessiert. Immer. Am Ende war es sicher meine Vortätigkeit beim Land Tirol, die mich der Politik sehr nahe gebracht hat. Mir war immer sehr wichtig und deswegen hat auch vielleicht der alte Job gut funktioniert, parteiübergreifend zu denken und zu arbeiten. Und habe auch das politische System da auch sehr gut kennengelernt. Und das ist mir im Hinterkopf geblieben. Habe sehr viel gelernt, habe Freundschaften geknüpft und bin dann wieder in die Anwaltei gegangen, bewusst und geplant, bis ich dann im letzten Jahr die Möglichkeit bekommen habe, zum Nationalrat zu kandidieren für eine Partei. Und die habe ich dann angenommen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ist eine völlig andere Aufgabe wie die ich vorher gemacht habe im politnahen Bereich. Und ich glaube, es lässt sich gut mit der Anwaltei verbinden, inhaltlich, fachlich, weil ich ja gerne und laufend mit Gesetzen arbeite und jetzt auch dabei bin, wenn Gesetze beschlossen werden. Also insofern macht es schon Sinn, ich kann meine Erfahrung einbringen, wenngleich ich natürlich andere Aufgaben und Tätigkeiten, die ich über die Jahre gerne gemacht habe, nebenher beenden musste, weil ich kann nicht auf alle Hochzeiten gleichzeitig sein.
Was erhoffst du dir als Nationalrat? Wie möchtest du auf die Zeit zurückblicken?
Ich möchte schon so auf meine Zeit im Nationalrat irgendwann einmal zurückblicken, dass ich glaube, dass ich etwas erreicht habe und etwas weitergebracht habe, wo ich denke, das war wichtig, dass du mit dabei bist und das eine oder andere geändert hast. Und man kann Dinge ändern, jeder einzelne Abgeordnete, durch Fleiß, sicher auch durch Netzwerk oder durch Fachwissen. Letzten Endes muss man sich immer einbringen und am Ende des Tages auch Mehrheiten finden für bestimmte Vorhaben. Nicht nur in der eigenen Fraktion, da fängt es schon an, sondern dann auch parteiübergreifend mit anderen. Man kann was erreichen und das reizt mich. Ich will gestalten und hoffe, dass ich am Ende des Tages auch so wahrgenommen werde als jemand, der gestaltet. Zumindest wäre das mein Anspruch, den ich an mich selbst stelle.
Wenn du sofort ein Gesetz ändern oder erlassen könntest, welches Gesetz wäre das?
Ich möchte jetzt kein bestimmtes namentlich herausgreifen, sondern vielmehr den Bürokratieabbau ansprechen. Das ist eine Floskel, die niemand mehr hören kann. Alle Parteien in allen Wahlkämpfen sprechen von Bürokratieabbau. Und wenn kaum ist die Wahl geschlagen, passiert gefühlt zu wenig. Stimmt nicht ganz, es passiert schon einiges, aber ja, aus unternehmerischer Sicht, es passiert natürlich viel zu wenig, was den Bürokratieabbau betrifft. Wir sind ein Bürokratiemonster in Österreich. Das kann ich aus meiner beruflichen Tätigkeit sagen. Vielleicht liegt es auch an der Mentalität des Mitteleuropäers, dass ich für alles und jedes Thema eine Regel brauche oder mir die erwarte und Selbstverantwortung zu wenig Platz hat. Die Antwort auf Bürokratie ist Eigenverantwortung und da müsste viel mehr passieren. Andere Staaten machen uns das vor. Die aktuelle Regierung ist da sehr ambitioniert. Sie hat sich da sehr viel vorgenommen. Ich glaube auch, dass da einiges weitergeht, aber am Ende des Tages braucht es da ganz große Schritte und das würde uns einen enormen Standort- und Wettbewerbsvorteil geben, wenn da etwas passieren würde. Und konkret in den ganzen Verfahrensrechten. Verfahren beschleunigen, Verfahren vereinfachen, auf Gesetzgebungsebene mit mehr sogenannten Sunrise-Klauseln, Gesetze, die ablaufen, wenn sie nicht mehr benötigt werden oder wenn man keine Mehrheit mehr findet, etc. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten bis hin zu Kompetenzentflechtungen auf Verfassungsebene, hat es schon gegeben, ist regelmäßig vorgekommen, auch in vergangenen Perioden, ist nicht unmöglich, Verwaltungsvereinfachungen, also da ginge sehr viel, aber es ist am Ende des Tages nicht immer ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, aber mir fehlt da manchmal ein bisschen die Motivation in der Politik, das Thema anzugehen und ich wäre motiviert.
Was kommt denn zuerst, die Eigenverantwortung oder der Bürokratieabbau? Also schafft man Eigenverantwortung, indem dass man zuerst die Bürokratie abbaut oder braucht man zuerst die Eigenverantwortung, um die Bürokratie abbauen zu können? Was kommt als erstes?
Henne-Ei-Frage. Gäbe es mehr Eigenverantwortung, dann bräuchte es automatisch weniger Regelungen vielleicht. Aber es ist ein Teufelskreis, speziell in der Juristerei. Ich habe vorhin die Rechtsprechung der Höchstgerichte genannt, die dann am Ende des Tages wieder in ein Gesetz einfließen muss oder soll, je nachdem wie man sieht. Es ist ein Teufelskreis. Ich glaube, eine Rückbesinnung auf das, was das Ziel eines Gesetzes sein soll, Dinge zu vereinfachen für den Bürger und zu regeln und nicht zu verkomplizieren, das ist vielleicht die Lösung. Eigenverantwortung ist zuerst. So würde ich die Frage beantworten.
Man sagt auch ab und zu, dass Bürokratie ja eigentlich aufgebaut wurde, um die Demokratie zu schützen.
Ja, ist auch sicher nicht ganz falsch, die Aussage. Ich sage auch nicht, dass Bürokratie schlecht ist. Ich bin auch ein formalistischer Mensch. Ich habe es auch gern, wenn Dinge geregelt sind. Gewisse Dinge, nicht alle. Also Bürokratie ist nicht schlecht. Bürokratie schafft manchmal, nicht immer, aber oft Planbarkeit und Rechtssicherheit.
Würdest du sagen, dass Rechtsanwälte oder Anwältinnen gute Politiker sind und Politikerinnen, weil die andere Fähigkeiten mitbringen?
Es ist, wie auch in der Anwaltei, auch in der Politik immer eine Charakterfrage, wie eine Person ist oder agiert. Punkt. Aber nachdem ich einige ehemalige Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen in der Politik kenne und auch aktuelle oder Kolleginnen und Kollegen im Nationalrat, ich glaube, die Rechtsanwälte, wie auch andere Freiberufler, haben andere Zugänge zu bestimmten Themen. Sie freuen sich auch auf Gesetzestexte und die zu lesen und zu studieren und zu schauen, was kann man da besser machen. Also das bringt sicher der Beruf mit. Zu viele Juristen verderben den Brei, ist allerdings auch klar. Also es braucht unterschiedliche Berufsgruppen dringend und unterschiedliche Sichtweisen und Altersschichten. Aber ja, die Juristen im Nationalrat fallen sicher auf, dass sie Juristen sind.
Ich habe noch eine Frage zu deinem digitalen Zwilling.
Ja.
Warum kam diese Entscheidung zustande? Und was mich auch interessiert ist, wie blickst du auf Deepfake und die ganze Welt rund um künstliche Intelligenz noch relativ zum Abschluss? Weil es könnte ja auch sein, wenn man jetzt dein KI-Avatar anschaut, da ist es sehr real, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wenn man das aber anschaut, kann man zugleich das Gedankenspiel haben, Politiker könnten ewig leben. Du als Jakob kannst ewig leben und kannst jederzeit Gesetze vorlesen, so gesehen. Also wie blickst du auf die Veränderungen und wie ist da die Entscheidung zustande gekommen und wie gehst du auch vielleicht mit Deepfakes um und so weiter? Also wie schützt du dich selbst davor?
Politik ist Kommunikation, wie sehr vieles Kommunikation ist. Mit der Entscheidung und der Möglichkeit, in die Politik zu gehen, war klar, es ist auch notwendig, dass ich nach draußen kommuniziere. Mein Brotberuf ist ja höchst verschwiegen und man spricht nicht über das, was man macht. Man hat auch Verschwiegenheitsverpflichtungen. Die Politik kommuniziert sehr viel, aber insbesondere auch unterschiedlich. Ohne Kommunikation geht es nicht. Da geht es um die Art der Kommunikation. Wie geht man mit Fehlern um, Fehlerkultur etc.? Kommuniziert man die, ja oder nein? Bis hin zu dem Thema, dass man auch proaktiv Gutes und Geregeltes proaktiv kommunizieren muss. Und als Abgeordneter hat man bestimmte Aufgaben und man sitzt im Parlament und ist im Gesetzwerdungsprozess eingebunden. Und da halte ich es für wichtig, dass man mit der Bevölkerung kommuniziert. Und nun auch in der heutigen Zeit passiert das via Social Media und andere Kanäle. Und da ist der Gedanke gekommen, arbeiten wir doch ein bisschen mit KI. Und deshalb haben wir ein kleines Team und Freunde um mich herum, die mich da unterstützt haben, gedacht, erschaffen wir einen Zwilling vom Jakob. Den nennen wir Jack. In seiner Jugend hat er Jack geheißen. Oder heißt er immer noch im Spitznamen. Schaffen wir einen Zwilling, der spricht wie er und aussieht wie er. Und binden wir den in die politische Kommunikation ein. Das ist natürlich ein bisschen eine Spielerei. Es ist nicht notwendig. Es ist auch kein Ersatz. Man kann sich das jetzt nicht so vorstellen. Ich habe jetzt einen digitalen Avatar. Der schaut aus wie ich, spricht wie ich. Der kriegt die Texte, die er eh selber generieren kann, weil er KI generiert ist. Und kommuniziert den ganzen Tag und produziert Content und macht 5 Videos pro Stunde und schafft da eine große Reichweite. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel des Vorhabens war, und es hat ja eine ordentliche mediale Berichterstattung auch darüber gegeben, das Kommunikationsmittel der künstlichen Intelligenz auch in die politische Kommunikation einzubinden. Das war ein Versuch und das haben wir probiert und das haben wir letzten Endes dann auch umgesetzt, indem wir den ersten politischen Avatar Österreichs geschaffen haben. Da reicht es nicht, eine App herunterzuladen, ein Foto einzustellen und dann gibt es den Avatar. Das war 2 Monate Vorbereitung, 2 Stunden in einem Tonstudio. Die KI, die brauchte immer auch Daten, die muss sich an meine Stimme gewöhnen, an die Stimmfarbe, an den Klang, an die Ausdrucksweise, an den Dialekt, an die Lautstärke etc. Also Tonstudio bis hin zu 12K-Aufnahmen über mehrere Stunden in einem Studio, 360 Grad, Video wie Fotomaterial in verschiedenen Outfits. Also das ist das Datenmaterial, das wir der KI zur Verfügung gestellt haben und aus der diese jetzt den Avatar generiert. Und deswegen ist der so lebensecht, weil wir da wahnsinnig viele Datensätze eingepflegt haben. das ist eine Spielerei, es macht auch Spaß, das ergänzt mich auf Social Media, ersetzt mich nicht, soll auch ein Statement sein, dass sich die Kommunikation weiterentwickelt und insbesondere auch langsam in politische Kommunikation hineinkommt. Zur Frage, wie ich mit Deepfakes umgehe, offen gesagt, als ich mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt habe, war das auch meine erste Frage an die Experten. Hey Leute, wo gehen die Daten hin? Wer hat sie und was passiert damit? Und muss ich Sorge haben? Also die Frage ist berechtigt. Andererseits kann man von jedem Politiker und jeder Politikerin in Österreich, die Videos und Fotos im Internet hat, die in eine App einspielen und einen sogenannten Deepfake generieren. Das ist einfach, ich brauche jetzt einfach nur von Ihnen hier ein Foto machen, lads in entsprechendes App hinein und kann es bei entsprechender Fotoqualität so gestalten, dass man ein Deepfake draus machen kann und kann es online stellen, geht auch. Also ich glaube, damit geht jetzt nicht einher, dass ich jetzt einen Datensatz generiert habe, wo jetzt jeder Deepfakes draus generiert. Das könnte man auch ohne diesen Datensatz, indem man einfach den Jakob Grüner auf YouTube oder auf der Parlaments-Homepage oder im ORF, wenn ein Plenum ist, herauszieht, Videoaufnahmen sammelt und das dann hineinspielt, wäre genau derselbe Effekt. Also insofern habe ich da keine Angst. Missbrauchsmöglichkeiten gibt es immer. Und wir schauen sehr darauf, dass wir das, wenn wir es verwenden, auch entsprechend kennzeichnen. Ist ohnehin notwendig, dass es KI generiert ist etc. Also Sorge habe ich keine und man darf sich den neuen Technologien natürlich nicht versperren, weil das ist die Zukunft. Und wenn man Unternehmen internationale anschaut, die schon seit Jahren damit arbeiten, stelle ich mir schon die Frage, wann fangen wir damit an? Nicht, man muss nicht mitmachen, aber man muss sich damit beschäftigen.
Wie würdest du jetzt in einem Missbrauchsfall umgehen? Also wie kann man sich darauf vorbereiten, dass wenn ein Video von dir auftauchen würde, wo es heißt, im Himmel ist Jahrmarkt, nehmen wir ein gutes Beispiel, wie schützt man sich gegenüber dem Missbrauch? Also wie handelt man dann, wenn einmal so eine Situation stattfindet? Weil, wie du sagtest, das kann ja jeden betreffen im Endeffekt.
Ja, gute Frage. Würde natürlich rechtlich dagegen vorgehen. Kommt die Antwort so von mir. Man muss da unterscheiden. Ich bin als Politiker, stehe in der Öffentlichkeit. Gewisse Dinge muss man aushalten, an gewisse Dinge muss man sich gewöhnen. Wenn man gegen gewisse Dinge vorgeht, schadet das auch. Der Private muss sich und soll sich rechtlich dagegen wehren. Und der Politiker, da ist es, glaube ich, eine individuelle Entscheidung, ob es Sinn macht, dagegen vorzugehen. Ja oder nein. Eines ist klar, wenn einmal etwas im Internet ist, dann kriegt man es nicht, beziehungsweise nur schwer wieder weg. Das ist aber bei allem, was man tut und wo man Spuren im Internet hinterlässt.
Zwei Fragen habe ich noch, Jakob. Was sind deine privaten Gesetze, also Prinzipien? Ich würde es jetzt eher als Prinzipien beschreiben, aber also Gewohnheiten oder Werte etc. sind ja auch sowas wie ungeschriebene Gesetze, würde ich jetzt sagen. Welche verfolgst du privat?
Ich glaube, ich bin sehr wertorientiert und aus unterschiedlichen Umständen so vielleicht geprägt worden, sei es im familiären Bereich, durch Vereine, durch Freundschaften, durch die berufliche Ausbildung. Werte sind mir sehr wichtig und Traditionen sind mir sehr wichtig. Und ich denke jetzt an das Wort Tradition im engeren Sinn, im Sinne von Folklore oder Tirolertum, dem ich sehr zugeneigt bin, muss ich auch zugeben und das sehr positiv sehe, die Tiroler Traditionen. Bin auch in mehreren Traditionsvereinen Mitglied und praktiziere das auch aktiv. Aber ich glaube, ich bin sehr oder ich hoffe es zu sein, ich bin sehr wertebewusst. Und meine Frau und ich versuchen, unsere Kinder auch entsprechend zu erziehen. Dass manche Themen einfach wichtig sind im Leben, die man nicht immer in der Schule lernt und von daheim mitbekommt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Gesetz bei uns zu Hause, dass Werte wie Respekt gegenüber anderen Meinungen ein hohes Gut sind. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz bei uns zu Hause. Ja.
Die letzte Frage, Jakob. Was möchtest du noch sagen?
Zunächst möchte ich mich einmal bedanken für die Möglichkeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nicht oft bisher eine Podcast aufgenommen. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, dass man da auch sehr frei reden kann und sie mit den Fragen spontan daherkommen. Also das, vielen Dank dafür, für die Erfahrung. Was möchte ich abschließend sagen den Hörern? Ich glaube, es ist wichtig, sich immer selbst treu zu sein und seine eigenen Vorstellungen und Träume konsequent zu verfolgen. Es ist nicht immer alles möglich, aber wichtig ist, dass man es versucht und dass man immer auch dran bleibt und dann geht sehr vieles. Also es nicht versucht zu haben, ist immer ein ganz schlechter Ratgeber, aber ich glaube, Konsequenz und mit Konsequenz Dinge zu verfolgen, hilft einem privat, beruflich und auch in der Politik. Und das ist so ein allgemeiner Ratschlag, das soll jetzt nicht lehrmeisterhaft klingen, aber den würde ich vielleicht am Ende den Hörerinnen und Hörern so mitgeben. Ja.
Und dafür braucht man Eigenverantwortung.
Richtig, Eigenverantwortung ist die Lösung für sehr vieles.
Mir hat es sehr gefreut, Jakob. Vielmehr herzlichen Dank für deine Zeit, für die Einladung zu dir in die Kanzlei. Dir weiterhin alles Gute und ich hoffe, wir hören uns und sehen uns irgendwann einmal wieder. Dankeschön.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.